Hallo und willkommen zurück bei Halb 10. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. Und es ist ganz heiß, es ist jetzt Ende Gelände. Und wir haben hier als Gast heute bei uns in der Sendung Nike Mahlhaus. Sie ist Pressesprecherin von Ende Gelände. Nike, hallo.
Hallo.
So, erzähl mal, was ist Ende Gelände?
Also wir sind eine Massenaktion zivilen Ungehorsams für den sofortigen Kohleausstieg, für Klimagerechtigkeit und für einen Systemwandel. Also wir erleben das jetzt seit Jahren, dass die Politik versagt und was wir daraus nehmen, was wir daraus lernen, ist, dass wir selbst aktiv werden müssen. Wir haben erlebt, wie die Politik versagt, wir haben den Kohlekompromiss, den unsäglichen, der sagt noch 20 weitere Jahre Braunkohleverstromung in Deutschland, und das ist für uns der Weckruf und das Signal, das wir übernehmen müssen.
Und es geht jetzt direkt los im Braunkohlerevier hier im Rheinland, richtig?
Ganz genau. Ich werde nachher mich in den Zug setzen und von Berlin ins Rheinland fahren, genauso wie viele andere Aktivistinnen und Aktivisten aus Berlin. Es sind derzeit gerade aus ganz Europa Busse und Züge unterwegs ins Rheinland, die eine Riesenanzahl, mehrere tausend Aktivistinnen ins Rheinland bringen. Wir machen das Rheinland pickepacke voll und zeigen RWE, dass ihre Konzernpolitik und Energiepolitik von vorgestern ist, und wir ziehen da gemeinsam RWE den Stecker und leiten das Ende der fossilen Energien ein. Das ist also unsere Massenaktion, die wir jetzt seit 4 Jahren jedes Jahr mindestens eine von machen. Die fängt heute an, heute ist Anreisetag, morgen wird es nochmal Vorbereitungen geben und Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, sind dann unsere Aktionstag.
Und was passiert dann da konkret?
Da werden wir in die Gruben gehen, auf die Schienen, also wirklich an die Orte der Zerstörung und die Klimazerstörung aufhalten. Also wir werden mit unseren Körpern uns friedlich vor die Bagger setzen, die Züge, die Kohlezüge von RWE blockieren und damit einerseits ein Zeichen setzen, aber auch direkt intervenieren und zeigen, dass wir ganz entschieden dagegen sind, dass RWE für seine Profitinteressen hier unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen zerstört.
Und mit welchen Gegenmaßnahmen oder Repressalien könnt ihr momentan rechnen?
Ja, also die Polizei ist nicht auf unserer Seite, das erleben wir immer wieder. Sie hat das im Vorfeld schon wieder klar gemacht, dass sie eher auf der Seite von RWE steht. Hausfriedensbruch wird derzeit in unserem Rechtssystem als Straftat gewertet, und auch wenn wir auf RWE-Gelände gehen, dann gibt es gegen uns den Vorwurf der Straftat. Das heißt, die Polizei versucht uns einerseits im Vorhinein schon einzuschüchtern, andererseits versucht sie im Nachhinein dann, wenn wir unsere Aktionen gemacht haben, an uns ranzukommen und uns dafür zu verurteilen. Wir sagen, wenn ein Haus brennt und ich gehe da rein, um zu löschen, ist das kein Einbruch, und genauso ist es kein Hausfriedensbruch, wenn wir bei RWE aufs Gelände gehen und die Klimazerstörung stoppen. Der Vergleich ist gerechtfertigt, denn so sieht die Situation aus. Ich habe jetzt gerade heute nochmal auf Twitter gesehen, dass die Permafrostböden in einem Zustand sind, wie Forscher sie eigentlich erst für 2090 befürchtet hatten. Also es geht auch noch alles viel schneller, als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Treffen jetzt auch noch die schlimmsten Worst-Case-Szenarien ein, die Forscher und Forscherinnen errechnet haben. Und ja, es ist einfach absurd. Also wir müssen uns dafür rechtfertigen, dass wir hier diese Klimakrise versuchen einzudämmen, dass wir an die Orte der Zerstörung gehen und dort die Produktion der Klimakrise stoppen möchten. Und dafür sollen wir belangt werden. Und das sehen wir einfach gar nicht ein.
Ja, zu diesem Permafrostböden, da muss man auch sagen, das sind diese berühmten Rückkopplungseffekte. Also im Grunde da, wo der Permafrost schmilzt, dann kommt so Millionen von Tonnen von Methan raus, die dann die Erwärmung noch viel schneller vorantreiben. Also das sind, ab dem Moment, wo das alles raus ist, ist sozusagen der Kampf gegen den Klimakollaps verloren.
Ganz genau. Also das sind ganz gefährliche Punkte. Ein Teil von diesen Kipppunkten haben wir schon überschritten. Das heißt, zum Beispiel einen Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern werden wir in den nächsten Jahrhunderten gar nicht mehr verhindern können. Selbst wenn wir morgen alles CO2 auf CO2-Neutralität kommen zum Beispiel, selbst dann könnten wir es also nicht mehr verhindern. Und ich meine, vor 20 Jahren ging es noch irgendwie darum, als ich in die Schule gegangen bin, den Klimawandel zu verhindern als solchen. Inzwischen geht es darum, eine Klimakatastrophe in einigen Regionen der Welt zu verhindern. Und ja, worum geht es uns in 20 Jahren? Dann geht es uns um unser Überleben als Zivilisation, als Menschheit, als Ganzes.
Also ihr fordert im Grunde den sofortigen Ausstieg, alles im Boden zu lassen, was CO2 verursacht. Was sagst du zu den Gegenargumenten, ja, dann geht das Licht aus oder dann sind die Arbeitsplätze gefährdet?
Also zum einen mal lasse ich mich einfach überhaupt nicht auf eine Diskussion an diese beiden Dinge als gleichwertig darzustellen. Ich glaube, wer sagt, wenn wir Klimaschutz machen, ist irgendwas gefährdet, der hat noch nicht verstanden, dass durch die Klimakrise alles gefährdet ist. Die Klimakrise ist das schlimmste Problem, was wir als Menschheit derzeit haben. Und alle anderen Probleme dahinter sind erstmal zweitrangig. Das ist ganz grundsätzlich vorneweg. Natürlich wollen wir aber jetzt nicht, dass mit der Klimakrise ein Katastrophismus gefahren wird, dass mit der Klimakrise Menschenrechte eingeschränkt werden oder so weiter. Und das ist auch gar nicht nötig. Das Schöne ist ja, dass ganz viele Dinge, die für die Klimakrise, die zum, zur Verhinderung der Klimakrise oder dass es schlimmer wird, getan werden können, sind ja eh gut für Menschen und sind, stehen eh an. Also wir sehen ja diese Klimakrise als Systemkrise. Und wir haben nicht nur die Klimakrise, wir haben nicht nur ein sich erwärmendes Klima, wir haben auch ein Artensterben, wir haben auch den Verlust von fruchtbaren Böden. Und das sind auch Probleme, die wir angehen müssen. Und deswegen fordern wir ja so einen radikalen Systemwechsel, weil dieses bestehende System mit seinen Arbeitsplätzen, mit seiner Wirtschaftsweise nicht funktioniert. Wir kommen überall an die Grenzen unseres Planeten. Diese planetaren Belastungsgrenzen sind an ganz vielen Punkten schon überschritten. Und genau, deswegen sagen wir, wir müssen größer denken, wir müssen diese Arbeitsplätze mitdenken, aber wir müssen auch ganz neue Konzepte für Arbeit finden.
Und wie kommen wir dann zu diesen Konzepten? Weil, also natürlich, so ziviles Ungehorsam, also ihr stellt euch mit eurem Körper da im Weg, ihr lasst euch dann, wenn es soweit sein muss, auch festnehmen dafür. Aber wie stellt ihr euch, sag ich mal, den Sieg vor? Ne? Weil wir haben jetzt, ich nehme an, dieses Jahr, dass wir ganz anders, Fridays for Future hat, glaube ich, die ganze Debatte schon massiv erhitzt, wenn man so will. Also die Beteiligung aus der Zivilgesellschaft ist viel, viel höher. Aber was wird jetzt passieren könnte? Was ist so das allerbeste Szenario, was du dir ausdenken kannst, wie wir tatsächlich zu dem sofortigen Ausstieg hinkämen?
Ja, ganz genau. Du hast es angesprochen. Wir stehen vor der einmaligen Situation, dass, glaube ich, ein ganz großes Bewusstsein da ist, dass ganz viel Solidarität gerade da ist in der Gesellschaft. Das ist enorm wichtig für uns. Das ist unsere erste Aktion, die wir mit so einem akuten Bewusstsein in der Gesellschaft starten können. Und die Fridays for Future haben dazu ganz viel beigetragen. Das ist ganz wichtig. Eine perfekte Situation für mich oder wie die Aktion am besten verlaufen würde, wäre, dass wir das endlich mal in die Köpfe kriegen, wie groß und dringend das Problem eigentlich ist und dass wir uns über den Weg einig werden, mit dem wir diese Krise lösen wollen. Wir haben da jetzt kein Konzept, wir haben da keine fertigen Antworten, wir haben keinen Masterplan in der Schublade, den wir dann präsentieren. Was uns wichtig ist, ist, dass wir uns als Gesellschaft gemeinsam auf den Weg machen und dass wir ein paar Prinzipien anerkennen. Und ein so ein Prinzip ist zum Beispiel, dass wir es nicht nur mit einer Klimakrise zu tun haben, sondern mit einer Systemkrise. Und ein anderer Punkt ist, dass wir ganz grundlegend an unser Wirtschaftssystem müssen, weil das als Dreh- und Angelpunkt effektiven Klimaschutz derzeit total verhindert und torpediert. Das heißt, was für mich ein super Ergebnis wäre von unserer Aktion, ist, dass richtig viele Menschen das mitbekommen, dass wir bereit sind, ja, unsere Gesundheit, dass wir bereit sind, auch diesen Regelübertritt, dieses zivilen Ungehorsam zu leisten, weil uns dieses Engagement für die Klimakrise nicht mehr schlafen lässt, weil wir was tun müssen, weil wir erkennen, dass wir handeln müssen für unsere Zukunft. Was uns auch wichtig ist, ist zu zeigen, dass die derzeitigen politischen Systeme nicht in der Lage sind, diese Krise zu lösen. Das erleben wir gerade par excellence mit dieser Politik, mit dieser Regierung, mit der Großen Koalition. Aber auch mit den Grünen oder mit den Linken werden wir das nicht schmeißen können, weil diese Zwänge, diese Lobbyarbeit, diese Kurzfristigkeit der Politik, dieses Denken in nationalen Rahmen, weil das keine Denkmuster sind, mit denen wir dieser Krise gerecht werden. Was wir gemerkt haben, spätestens 2009 in Kopenhagen bei der UN-Klimakonferenz, dass dieses System dabei versagt, die Krise zu lösen und dass wir uns nicht an die Politikerinnen und Politiker wenden können, sondern dass wir selbst aktiv werden müssen. Das ist also noch so ein dritter Baustein, diese Selbstermächtigung, dass wir sagen, es wird niemand kommen, um uns zu retten. Das ist eine grausame Wahrheit und es macht auch erstmal traurig, das einzugestehen, weil wir das gewohnt sind seit der Schule, dass wir in Hierarchiekontexten leben, in denen es jemanden gibt, der zuständig ist, der sich darum kümmert, der sich verantwortlich fühlt. Aber bei dieser Krise, eine Dimension, die ist so groß, da gibt es niemanden, der die löst. Und deswegen brauchen wir People Power, deswegen brauchen wir die vielen, vielen Menschen unten. Menschen, die sagen, Schluss, es ist genug, ich kann nicht mehr, ich kann mir nicht mehr jeden Tag diese Tagesschau angucken und einfach weiter zugucken, wie wir in diese Krise schlittern, von der niemand wirklich einen Plan hat, wie wir sie lösen und niemand ernsthaft versucht, sie zu lösen. Und da finden wir, da müssen wir anfangen, da müssen wir Leuten dieses Gefühl mit an die Hand geben, ihr seid mächtig, ihr könnt was tun. Und wenn wir in die Grube gehen, wenn wir uns zusammenschließen, uns organisieren und gut miteinander absprechen und solidarisch zusammenstehen, das ist ja eine enorme Organisation, die dahinter steckt. Wir bereiten uns ja ein Jahr sehr gut auf diese Aktionen vor. Wenn man das mal gespürt hat, wie mächtig man dann ist, also wenn man mal auf so einem Bagger gesessen hat, der stillsteht, weil wir da drauf sind, weil man selbst mit seinem Körper da drauf ist, das ist so ein ermächtigendes, so ein erhebendes Gefühl, das ist, das ist unbeschreiblich. Das kann ich jedem nur wünschen, dass jede und jeder das mal spürt, was es bedeutet, sich so einbringen zu können. Weil die Klimakrise ist ja ein Problem, was ohnmächtig macht, was uns vereinzelt, was das Gefühl gibt, ich kann nichts tun.
Also System Change, not Climate Change, aber jetzt nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch im politischen Sinne.
Ganz genau.
Na gut, also die Polizei und RWE schon im Vorfeld gehen recht brachial vor. Da gab es, erzähl mal, also deine Kollegin Katrin Henneberger hat auch ein Verbot bekommen oder was war das genau? Und der Daniel wurde angedroht mit 50.000 Euro Strafe. Was ist gerade da los?
Ja, also es ist eine wirklich, wirklich absurde Situation gerade. Wir machen ja Pressearbeit für unsere Aktion. Meine beiden Kolleginnen Daniel und Katrin haben jetzt von RWE, Unterlassungserklärung bekommen, also Daniel lässt es ja, die hat auch unterschrieben, das heißt, er darf sich nicht mehr auf RWE-Gelände begeben, sein ganzes Leben lang, sonst droht ihm eine Vertragsstrafe von 50.000 Euro. Er hat sich ja gar nicht mehr in die Grube begeben, er hat sich daran gehalten, das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er weiter Pressearbeit gemacht hat, das heißt, weiter in den sozialen Medien sich dafür eingesetzt hat, dass Menschen in die Grube gehen und dass nicht er das macht, aber andere Menschen das machen. Und RWE legt ihm das jetzt aus als Vertragsbruch, weil er eben nicht mal das hätte tun dürfen. Und das ist also ein enormer Angriff auf die Pressefreiheit, auf das Recht auf Meinungsäußerung. Er wird hier versucht, mundtot gemacht zu werden. Und bei Katrin ein ähnlicher Fall. Die hat bei der Aktionärsversammlung jetzt letztens im Rheinland bei RWE gesprochen und angekündigt, dass wir in die Grube gehen werden und hat daraufhin jetzt eine Unterlassungserklärung bekommen. Das heißt, auch sie war nicht in der Grube, auch sie wurde nicht aufgegriffen in dem Moment, wo sie ausfindig begangen hat, sondern einfach nur, weil sie auf einer Rede gesagt hat, wir werden im Juni ungehorsam werden und zu euch in die Grube kommen. Allein deswegen wurde jetzt aufgefordert, eben diese rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Und das ist natürlich kein Zufall, dass das jetzt so kurz vor unserer Aktion passiert. Das ist Kalkül. Die haben versucht, uns einzuschüchtern. Die versuchen, uns als kriminelle StraftäterInnen darzustellen. Und auch die Polizei hat es versucht, die hat Spaltungsversuche gemacht, die hat versucht, die Bewegung zu spalten in gute Proteste von Fridays for Future und unsere Proteste, die ja so böse sind, weil sie dieser Radikalität der Klimakrise angemessen entgegentreten. Die hat zum Beispiel Briefe verschickt in ganz Nordrhein-Westfalen an Schulen und ans Bildungsministerium, in der ein Brief voller Lügen, voller Anschuldigungen, voller falscher Behauptungen. Da musste dann auch die Polizei danach wieder sich entschuldigen, die musste ein Video drehen und sich entschuldigen und das korrigieren, weil sie einfach falsche Sachen behauptet haben. Also sowas erleben wir jetzt im Vorfeld und wir erleben aber auch durch diese Repression, durch diese Versuche zur Spaltung eine enorme Welle der Solidarität. Und ich glaube, letzten Endes haben diese ganzen Versuche, uns einzuschüchtern und uns zu spalten, eigentlich dazu geführt, dass die Bewegung jetzt noch stärker zusammensteht, dass noch mehr Menschen kommen. Und dass noch mehr Menschen auf unseren Protest aufmerksam geworden sind. Also eigentlich sind wir der Polizei fast ein bisschen dankbar.
Na gut, also ich habe auf jeden Fall gesehen, bei dem Fridays for Future in Köln, da gab es sofort einen sehr starken Brief, also ein Rückschreiben an die Polizei, was sehr, sehr deutlich gesagt hat, wir sollen gar nicht, also dass dieser Spaltungsversuch ganz, ganz deutlich abgelehnt wird. Das können wir auch versuchen, da zu verlinken nachher in den Notizen zu den Sendungen. Konkret, das war beim Polizeigesetz, dem neuen Polizeigesetz hier in NRW, es sah vor, dass besonders, also zuerst im Raum Frechen, das ist auch das Gebiet von Braunkohletagebau, dass aus zum Beispiel Taser und so zugelassen werden sollen. Was befürchtet ihr als Gegenmaßnahmen der Polizei konkret bei den Protesten?
Also es gab schon eine Pressekonferenz von der Polizei, wo die gesagt haben, wir können nicht 90 Kilometer Grubenrand sichern, das Gelände ist zu weitläufig, wir werden nicht alle Proteste aufhalten können. Das ist schon mal für uns sozusagen schon mal eine Erklärung der Polizei, dass wir also Erfolg haben werden mit unseren Protesten. Das ist auch schon mal eine Beruhigung für uns. Aber natürlich würden sie auch Dinge tun, um uns einzuschirren, um unseren Protest zurückzudrängen. Wir kennen das schon, wir kennen legalisierte Polizeigewalt in Form von Pfefferspray und Schlägen mit den Schlagstöcken, Schmerzgriffe beim Wegtragen und so. Das deckt alles das Polizeigesetz, das ist leider erlaubt. Wir kennen auch die illegale Polizeigewalt, wirklich von einzelnen Polizistinnen, die Menschen zum Beispiel wirklich verfassungswidrig ausziehen in der Gefangenensammelstelle, die Leute am Kopf wegtragen, also wirklich sehr gefährliche Dinge, die nicht erlaubt sind. Diese beiden Arten von Polizeigewalt kennen wir. Wir kennen die Versuche, uns auf einer höheren Ebene also unseren Protest einzudämmen, zum Beispiel bei der Genehmigung unseres Protestcamps, wo die Polizei zweimal versucht hat, zu verhindern, dass wir die Fläche bekommen, die wir angemeldet hatten. Und da haben zweimal Gerichte gesagt, nee, da ist das Versammlungsrecht sehr wichtig und diese Menschen bekommen diese Fläche, die bekommen Auflagen und die erfüllen wir auch. Genau, das sind also schon mal ein paar Schlappen für die Polizei, die es nicht geschafft hat, uns dieses Camp wegzunehmen. Und natürlich, du hast es angesprochen, das neue Polizeigesetz. Damit haben wir jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Das ist die erste Massenaktion, die stattfindet in diesem neuen Polizeigesetz. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie das läuft. Also wir sind vorbereitet, wir haben die Aktivistinnen vorbereitet. Es kann sein, dass 7 Tage Gefangenensammelstelle auf uns zukommen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, es ist sehr wichtig zu sagen, dass unser ziviler Ungehorsam so läuft, dass wir die Personalien verweigern. Also es gibt ja diese Tradition, wenn man sich gegen den Staat richtet, dass man sagt, ich stehe mit meinem Namen dafür, dass ich hier bewusst Regeln überschreite. Wenn wir das machen würden, dann würden wir so wie Daniel und Katrin eben gleich Unterlassungsklagen von RWE bekommen. Es gab schon 700 solcher Unterlassungserklärungen. Und damit wird unser Protest natürlich unmöglich gemacht, weil die kosten richtig, richtig viel Geld und danach darf man nie wieder RWE-Gelände betreten. Also hier entscheidet ein privater Konzern über unsere Möglichkeiten, unseren Protest auszuüben, unsere Meinung zu äußern, unser verfassungsmäßiges Recht auf Protest einzuschüchtern. Und deswegen sagen wir, diesem Konzern geben wir unsere Personalien nicht. Unser Protest ist legitim und wir wollen den durchführen können, ohne diese Sanktionen von zivilrechtlicher Seite ausbaden zu müssen.
Also nur als Gedanke so in der anderen Richtung, kann man auch vielleicht versuchen, die Polizei da ein bisschen zu spalten, weil es gibt solche und solche, natürlich bei den Beamten. Ich habe auch bei den Hambi-Protesten erlebt, da waren viele so bei diesen Hundertschaften da, die haben den ganzen Wald geräumt. Direkt vor dem Gerichtsbeschluss, als der noch ausstand, also es war mit massiven Kosten verbunden, die waren alle untergebracht in Containern, irgendwie im Frechen und haben so 12-Stunden-Schichten verbracht und haben gemotzt und gemotzt und gemotzt. Die waren auch total unzufrieden für eine Aktion, die völlig sinnlos war, wo der Reul, der Innenminister von NRW, im Grunde die Polizei als eine Art Privatmiliz für RWE missbraucht hat. Und dann, ja, dann kam dieser Gerichtsbeschluss aus Münster und die müssten alle Leute wieder in den Wald zurücklassen. Also ich frage mich, ob man zum Beispiel mit dem Appell an den Grundgesetz, da gibt es auch Klausel, dass die Natur und der Fortbestand der Natur und der gemeinsamen Lebensgrundlage zu beschützen ist, ob man nicht mit dem Appell, dass man eigentlich vielleicht gegen die Verbrecher in Essen vorgehen soll und nicht gegen diejenigen, die kriminalisiert werden, dafür, dass sie überhaupt diese Erde schützen wollen.
Ja, diese Absurdität habe ich ja schon angesprochen.
Oder ist das so gewagt? Also meinst du, so wenn man da tatsächlich unterwegs ist in der Grube und da kommen die Polizei mit Helmen auf dich zu, da zu spalten, ist dann zu spät?
Also ich meine, die Polizei ist hierarchisch organisiert. Es sind bestimmte Menschen, die zur Polizei gehen. Also wir haben deutlich rechtere, wenn man guckt, was die Polizei wählt, das ist ein deutlich rechteres Wahlverhalten als in der Gesamtbevölkerung. Ich weiß auch von Leuten, die in dieser Polizeiausbildung wirklich auf Linie gebracht werden. Also die gehen da vielleicht als kritisch denkende Menschen rein und kriegen da aber einen Habitus anerzogen, ein Selbstverständnis, eine Selbstverständlichkeit, mit Menschen umzugehen, die einfach aus dieser hierarchischen Haltung und Struktur kommt. Also ich erlebe das wenig, dass man mit Polizistinnen in der Aktion wirklich gut reden kann. Es gibt immer wieder Versuche, ich habe es auch selbst schon versucht, man ist ja dann auch manchmal mehrere Stunden irgendwo zusammen, wenn die einen kesseln oder so, da ist ja dann auch, oder wenn man auf den Schienen sitzt, da hatten wir schon Gespräche mit Polizei und die sagen dann auch, ja, wir verstehen, was ihr da macht, das ist ja auch schlimm mit der Klimakrise, aber ihr könnt doch nicht die Gesetze brechen. Macht doch den legalen Protest. Und ich weiß nicht, also ich meine, ich habe ja auch eine Geschichte oder wir haben ja alle eine Geschichte und ich glaube, wir haben nicht alle mit dem zivilen Ungehorsam angefangen. Viele von uns haben friedlich demonstriert, haben Schilder hochgehalten, haben die Politik gebeten zu handeln und dass wir jetzt diesen weiteren Eskalationsschritt gehen, dass wir bewusst Gesetze übertreten, das kommt ja nicht von ungefähr, das kommt ja daher, weil wir sehen, dass diese ganzen legalen Proteste und diese Möglichkeit in unserer Demokratie zu handeln, wobei ich aber zivilen Ungehorsam auch als einen möglichen Ausdruck in der Demokratie verstehe, als lebendigen Ausdruck einer funktionierenden Demokratie. Also jedenfalls, dass wir es versucht haben anders und dass es nicht fruchtet. Und wir sehen es auch bei den Fridays for Future-SchülerInnen, dass viele von denen ungeduldig werden. Die streiken jetzt seit einem halben Jahr und das ist auch super gut, dass sie das machen. Und ich verstehe aber vollkommen, dass die sagen, was machen wir denn jetzt? Also wir streiken und die Politik handelt immer noch nicht. Und ich glaube, von dieser Frust, von dieser Ungeduld, von diesem Sehen, dass mein Protest eigentlich nichts bewirkt, da gehen dann auch viele mit uns jetzt in die Grube. Und ich glaube, die Polizei, wir richten ja unsere Aktionen nicht gegen die einzelnen Polizistinnen. Also wir ignorieren die eigentlich, so gut es geht. Wir wollen ja eigentlich ein System angreifen und nicht diese Menschen. Diese Menschen verteidigen halt das System. Ich weiß nicht, es gibt ja Möglichkeiten, sich auch krank zu melden, dann müssten diese Polizistinnen nicht in Aktion gehen, vielleicht machen das auch einige, die eigentlich auf unserer Seite stehen. Man merkt auch deutlich bei den einzelnen Polizistinnen, ob sie unseren Protest, also wie sie den finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu behandeln, also man kann die am Kopf wegtragen, man kann die sehr brutal schlagen, man kann Schmerzgriffe anwenden, man kann aber auch friedlich, man kann auch einfach hingehen und sagen, kommen Sie mit oder wollen Sie sich tragen lassen? Und dann sagt man, nee, ich möchte mich tragen lassen. Und dann findet man ein Arrangement, wie die einen wegtragen. Und das kann sehr, sehr kooperativ verlaufen. Und das liegt sehr in der Hand der Polizei und der einzelnen Polizistinnen und auch der Vorgesetzten. Und ich glaube, die bringen ihre Haltung mit. Ich glaube, die wissen, was sie von unserem Protest halten. Einige finden uns gut, manche finden uns richtig, richtig scheiße. Und ich glaube nicht, dass da der richtige Punkt ist, anzusetzen.
So, wenn einer bei Ende Gelände mit dabei sein möchte, was soll sie, soll er jetzt tun? Wo soll er hingehen? Was ist los? Wie kommt man mit euch in Kontakt?
Also jetzt gerade ist hier erstmal die große Aktion. Da freuen wir natürlich über Leute, die noch kurzfristig spontan einsteigen möchten. Genau, es sind jetzt gerade aus ganz Europa Busse unterwegs ins Rheinland, gerade die fahren überall, kommen da eben im Herzen der Klimazerstörung zusammen. Und wir werden eben jetzt die Aktionstage haben, da können alle mitmachen, die sich dann darauf vorbereitet haben oder die sich noch im Camp morgen vorbereiten wollen. Es ist aber auch immer, immer möglich, nicht in Aktion zu gehen und trotzdem dabei zu sein. Die Aktion ist mehr als diese beeindruckenden Bilder, wo weiß gekleidete Menschen auf Baggern sitzen oder Polizeikontakt haben. Die Aktion sind auch die Menschen, die im Camp bleiben und kochen, die sich um die Wasserversorgung kümmern, die den Campschutz machen, dass unser Camp auch noch besteht, wenn die Leute zurückkommen aus der Aktion. Also wir freuen uns total über Menschen, die da kommen und einfach im Camp bleiben. Und das kann wirklich jeder und jeder machen. Das ist auch gar nicht illegal, da muss man sich um nichts kümmern, dass man danach irgendwie vielleicht Post von der Staatsanwaltschaft bekommt. Und genauso freuen wir uns über Menschen, die sagen, nee, also wirklich, diese Klimakrise ist ein echtes Problem und wir müssen jetzt aktiv werden und lieb bitte, bitte sagen, reicht da einfach nicht mehr. Genau, und wer sagt jetzt, ich habe schon was vor dieses Wochenende, aber ich bin trotzdem voll auf der Seite von Ende Gelände, gibt es eine viele Zahl an Sachen, die man machen kann. Man kann uns Geld spenden zum Beispiel, man kann einer Ortsgruppe beitreten, es gibt fast jeder mittleren bis größeren Stadt in Deutschland inzwischen eine Ortsgruppe. Sonst gründet eine, wenn es noch keine bei euch gibt vor Ort, schaut mal auf unserer Homepage vorbei. www.mb-gelände.org. Könnt uns auf Twitter folgen, auf Facebook, auf Instagram sind wir auch. Sprecht drüber, sprecht in eurem Bekanntenkreis drüber. Sagt, es ist inzwischen legitim, zivilen Ungehorsam zu leisten gegen die Klimakrise, für die Klimakrise. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen man es auch unterstützen kann.
So, Nike, vielen, vielen Dank. Du bist jetzt unterwegs zum Camp, das ist in Viersen, ist das richtig?
Ganz genau, in Viersen, nördlich von Mönchengladbach.
Und online, man findet euch bei ende-gelände.org?
Org, genau.
Ja, super. Also schau mal vorbei. Wir sind euch dankbar in einer Zeit, wo die Demokratie anscheinend so wenig funktioniert, dass man im Grunde nur mit dem eigenen Körper das Schlimmste verhindern kann, dass ihr so viel Bereitschaft und Leidenschaft da zeigt. Wir hoffen sehr, dass auch größere Lösungen kommen kann. Ich sehe außer RWE enteignen leider kaum eine. Aber da vielleicht für diese Lösung müssen wir auch zusammenarbeiten, dass zusammen mit der außerparlamentarischen Opposition, dass wir mit dem zivilen Ungehorsam auch neue Lösungen da anbieten können. Oder wie siehst du das? Oder nur dagegen? Ist das nicht langfristig ein Problem?
Also RWE-Enteignung, da sind wir ganz auf einer Linie. Das ist genau unsere Forderung. Wir wollen den sofortigen Kohleausstieg und das wird RWE natürlich in der derzeitigen Organisationsform als mit Aktien, mit Aktionären und so, die da Druck machen, gar nicht hinkriegen. Genau, ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum, diese Enteignungsfrage zu stellen, diese Eigentumsfrage zu stellen. Ich kann das vielleicht mal verdeutlichen, auch an einem Beispiel noch am Schluss mit Zahlen, dass wir, wenn wir innerhalb der 1,5-Grad-Grenze bleiben wollen, und das ist so die Maximalgrenze, die wir überschreiten dürfen, um nicht diese Kipppunkte in sehr großer Zahl zu erreichen, dann dürfen wir noch 350 oder 360 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Ja? Und wenn wir jetzt aber alle Geschäfte, die auf dem Papier bereits abgeschlossen worden sind weltweit, wenn wir die wirklich realisieren würden, dann würde CO2 in Höhe von 5000 Gigatonnen ausgestoßen. Und ich glaube, allein schon daran wird ersichtlich, dass es so nicht weiterlaufen kann. Das wird uns das,
also mehr als das Zehnfache.
Ja, viel mehr als das Zehnfache.
Also, ja.
Genau.
Ja, also vielleicht ist der Sozialismus wirklich die einzige Möglichkeit, noch den Planeten noch zu retten für die Menschheit. Nike, vielen, vielen Dank. Alles Gute für die kommenden Proteste. Wir sind bei euch im Geiste und ich hoffe, es werden auch viele Leute auch körperlich anwesend sein, um RWE das Handwerk zu legen.
Ja, vielen Dank. Freut mich, dass wir jetzt so gut uns darüber unterhalten konnten.
Dankeschön. Dann bis bald.
Ja, danke. Ja, tschüss.
So, das war's von 9:30 FM. Wenn es dir gefallen hat, bitte sag's weiter, sag's deinen Freunden weiter, teile es. Du kannst uns auch auf Facebook und Twitter und so unterstützen. Und vor allem abonnieren und gib uns auch eine coole Bewertung auf iTunes, SoundCloud oder wo ihr sonst ja so Podcast hört, weil damit bekommen auch andere Leute mit, dass wir unterwegs sind. Unsere Musik ist wie immer von Yannick Plumer und wir freuen uns jederzeit auch von euch zu hören. Kontakt @halb10.fm. Bis bald.